Hallo, liebe Leute, ihr habt wieder Noviso eingeschaltet und das habt ihr gut gemacht. Heute ist ein ganz toller Gast bei mir. Von ihr könnte der Satz stammen: Am Ende wird alles gut ist und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Bei mir zu Gast ist die Sängerin und Songwriterin Julia Neigel. Hallo, liebe
Hallo.
Julia.
Hallo, liebe Julia, schön dich zu sehen.
Das ist das Julia-Duo heute.
Genau.
Ich freue mich super, dass du da bist. Liebe Julia, du bist eine Profimusikerin, wie sie im Bilderbuch steht. Ich will ganz kurz aus deiner Vita ein bisschen was dem Publikum erzählen, denn du bist ja wirklich im deutschen Showbusiness eine richtig dicke Hausnummer. Dein siebentes Studioalbum ist letzten Monat fertig geworden. Du bist seit den 80er Jahren in Deutschland als Sängerin aktiv und sehr, sehr erfolgreich. Du wurdest x-mal zur besten Sängerin Deutschlands nominiert. Udo Lindenberg bezeichnet dich als ein Gesamtkunstwerk für deine Fitness, für deinen Esprit, für deine Gesangskunst. Und Peter Maffay sagt schon längst, du bist die beste deutsche Sängerin überhaupt. Und also, wenn ich mir von dir Musik anhöre, dann kann ich nur sagen, wow, was für eine Stimme über drei Oktaven. Also,
Danke.
ich finde es wirklich ganz, ganz großartig, was du musikalisch in deinem Leben schon gestemmt hast und stemmst. Du bist ja immer noch unterwegs und tourst mit Zilli. Das ist ja leider aufgrund von Corona jetzt ins Wasser gefallen, diese große Künstlertour. Mit Peter Maffay bist du auf der Bühne bei Tabaluga. Aber eben nicht nur das. Du bist ja auch noch Spitzensportlerin gewesen, bist auch jetzt noch eine wahnsinnstolle Erscheinung, eine
Danke.
durchtrainierte
Ja, ich
Frau.
tue mein Bestes, sagen wir es mal so.
Und hast da also einiges schon in deinem Leben hinter dir. Aber weshalb du mir so sehr ins Auge gesprungen bist, ist dein soziales Engagement. Dein großes Maß an Zivilcourage. Und um da nur einiges zu nennen, du setzt dich ein, so also klar für Humanität, für Toleranz gegen Rassismus, hast da auch den Charlie Award von Campus Composium bekommen. Das ist ein internationales, eine Wirtschaftskonferenz. Du setzt dich ein für Umweltschutz, also für echten Umweltschutz, nicht zu verwechseln mit Klimaschutz,
Genau.
Opferschutz und ganz wichtig, was wahrscheinlich dein Baby ist,
Ja.
Urheberrecht. Und jetzt frage ich erstmal ganz platt: Warum machst denn du das alles? Du hast doch eigentlich bist du doch als Musikerin, als Profimusikerin dermaßen gedeckelt.
Ja.
Also wie kam es?
Zeitlich, ja, da, ich bin sehr
Womit hat das
gedeckelt.
angefangen, dass du, also ist das schon immer in dir drin, dass du
Das war schon immer in mir
so ein
drin,
Gerechtigkeitstyp bist?
ja. Ja, das war schon immer in mir drin. Ich bin, als ich nach Deutschland kam mit meiner Familie, ich bin in der UdSSR geboren worden und kam als Russlanddeutsche hierher, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass mir eine Art von Fremdenhass entgegenschlug. Also ich wurde als Russin bezeichnet und damit auch eine der bösen Russen, die zu Zeiten des Kalten Krieges alle sehr verhasst waren. Das war in den 70er Jahren. Und ich erlebte unter Kindern Feindseligkeiten, eine Form des Mobbings, was eben letztendlich nur möglich war, sich dagegen zu wehren. Ich wurde verprügelt und was weiß ich alles immer auf dem Heimweg der Schule von der ersten bis zur dritten Klasse.
Was?
So Sachen sind da passiert, ja. Und ich habe dann irgendwann zurückgeschlagen und habe dann diejenigen, die das gestachelt hatten, verprügelt und habe gewonnen.
Okay.
Also diese Erfahrung hat mir gut getan, zum
Ja.
einen, und ich war sehr dankbar dafür, dass es Schüler gab, die mich verteidigt haben.
Ja.
Die gesagt haben, das dürft ihr nicht machen, das ist nicht fair, was macht ihr da eigentlich? Und ich selbst komme aus einer Familie, das ist eine Großfamilie, ich bin eine von fünf Kindern. Wir haben immer zueinander gehalten und wir haben uns immer auch gegenseitig verteidigt und beschützt. Und auch als wir hier ankamen, nach Deutschland kamen, hat mein größerer Bruder teilweise auf mich aufgepasst, damit mir sowas nicht widerfährt. Das waren, wie gesagt, die ersten Jahre. Und ich bin in einer Schule dann, also während der Oberstufe, in einer Schule aufgewachsen oder sagen wir mal gewesen, die Lehrer hatte, die sehr sozial gedacht haben. Die haben uns einfach auch für gewisse dicke Dinge sensibilisiert, wie zum Beispiel der Hunger in Afrika oder Tierschutz. Wer möchte Geld spenden für die Tierschutzvereine? Wer geht sammeln? Wer geht irgendwie von Straße zu Straße und klingelt an der Tür? Und wir haben als Klasse extrem viele solche soziale Projekte gemacht, als Gesamtheit, als ganze Klasse und haben bestimmte Leute auch beschützt, also Menschen, die schwächer waren, Behinderte, die Nachteile hatten. Also wir wollten einfach selbst im jugendlichen Alter etwas dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft fairer, gerechter wird und einfach menschlicher, sozialer. Und das ist natürlich auch anerzogen ein Stück weit. Das gebührt natürlich auch der Erziehung meiner Mutter, die uns auch zu solchen Menschen erzogen hat, dass man einfach niemandem etwas antut, was man selbst nicht angetan bekommen haben möchte. Dass man auch nicht dazu beiträgt, indem man es einfach unterlässt, etwas zu verhindern. Das bedeutet, eine Unterlassen und zusehen, dass etwas Ungerechtes geschieht, ist nichts anderes als mitzumachen. Also man muss es nicht aktiv getan haben, um sich verantwortlich oder verantwortlich zu sein für ein schweres Unrecht. Es genügt schon, es zu unterlassen, etwas nicht unterbunden zu haben. Das ist die Definition meinerseits für gesellschaftliche Verantwortung, Kollektivverantwortung und auch für soziale Gerechtigkeit, aus meiner Sicht. Das bedeutet, es ist also nicht immer nur gegeben, dass man sich aktiv dann ausspricht, wenn irgendwie der Notstand schon irgendwie bis an der Decke hängt, sondern es geht einfach schon im Kleinen los, in dem Bereich, in dem du einfach mitbekommst, als einzelne Person geschieht etwas um dich herum, was ganz klar unfair ist. Das darf man so nicht stehen lassen. Wenn also 10 Leute was mitbekommen, dass mit einer Person unfair umgegangen wird und 10 Leute sagen kein Wort dazu, im kleinsten Kreise meinetwegen, im Freundeskreise, dann sind sie mitverantwortlich, dass vielleicht etwas Schwerwiegendes passiert. Zum Beispiel Mobbing, zum Beispiel jemand, der Suizid begeht, weil er gemobbt wird, weil er diskriminiert wird. Man weiß es einfach nicht. Und man darf es so nicht stehen lassen. Das bedeutet, für mich persönlich ist die Achtsamkeit im Umgang mit der Gesellschaft, im Umgang mit Menschen ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Der gehört für mich dazu. Und wenn ich irgendein Unrecht mitbekomme und gefragt werde, ob ich helfen kann, dann überlege ich mir, ob das mir kapazitätsmäßig möglich ist, ob ich kompetent genug bin, es zu verstehen und mich dafür einzusetzen. Und wenn es möglich ist, dann greife ich da ein. Und da ich natürlich die Position habe, auch eine bekannte Person zu sein, das ist nun mal durch meinen Beruf so, ist es auch für diese Menschen, die betroffen sind, hilfreich. Ich mache das gern. Und ich erwarte auch nichts dafür. Ich mache das ehrenamtlich, ich mache das gern, soweit es geht.
Denkst du, dass es für dich eine wichtige Erfahrung gewesen ist, diesbezüglich, dass du diese schlimmen Erfahrungen hattest als Grundschülerin, dass du da verprügelt wurdest und dass eben diese große Ungerechtigkeit ertragen musstest und aber auch das Feedback bekommen hast von manchen Mitschülern, die dir beigestanden haben, wie stärkend das ist? Also
Natürlich ist das
das wird
stärkend, ja.
dich positiv
Es war
beeinflusst haben?
sicher auch positiv beeinflussen und es zeigte mir halt auch, dass es wirklich soziale Menschen gibt, die auch Moral haben. Auch Kinder haben ein Gewissen, wenn sie gut erzogen sind, wenn man sich mit ihnen beschäftigt und wenn man auf deren Gefühle achtet und mit ihnen darüber spricht, dann die haben ein gesundes Gerechtigkeitsgefühl. Und Kinder sind ja normalerweise auch sehr gerade raus und ehrlich. Aber es war natürlich auch das, was mit meiner eigenen pa Familie passiert ist. Wir sind Russlanddeutsche und meine Eltern sind im Gulag gewesen. Nach dem Krieg wurden von Stalin eingesperrt, galten in der UdSSR als Nazis, weil sie deutschstämmig sind, obwohl sie nicht in der damaligen Nazizeit in Deutschland aufgewachsen waren. Das bedeutet, die haben Dinge erlebt, die waren so grausam. Die haben natürlich auch ihre Eltern verloren. Also zumindest meine Oma ist gestorben im Arbeitslager in Sibirien. Und da sind Dinge passiert mit diesen Menschen, dass sie das überlebt haben. Das ist nur darauf zurückzuführen, dass sie entweder zusammengehalten haben oder dass es Menschen gab, und davon hat meine Mutter mir zum Beispiel erzählt, dass es Menschen gab, die waren gütig. Die waren in Machtpositionen, waren gütig. Zum Beispiel irgendein Polizist oder irgendeiner vom Militär, der eben nicht erschossen hat, sondern gesagt hat, komm, verschwinde, wir helfen dir zur Flucht. Und diese Menschen sind Helden, das sind zivile Aktivitäten gewesen, die Menschenleben gerettet haben. Jetzt ist das natürlich eine völlig andere Ebene, wenn es da um Krieg geht und um solche schwerwiegenden Dinge wie Massenmorde und schwere Menschen- und Kriegsverbrechen. Aber ich finde, man muss es einfach im Kleinen betrachten. Also es geht bei der Zivilcourage los und es hört bei solchen Dingen auf. Es geht immer ums selbe Prinzip. Schaut man weg, schaut man hin und sagt was oder schaut man weg und schweigt? Und ich bin jemand, der schaut hin und sagt was.
Und fühlst du dich mit dieser Mentalität in Deutschland eher in einer Minderheit?
Sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass ich eine Minderheit bin im Denken. Ich glaube, dass es manchmal Mut braucht für manche Menschen aus deren Sicht, aus deren subjektiven Sicht, es zu sagen, also den Mund aufzumachen. Da bin ich vielleicht eher eine Minderheit und man geht immer so gerne auch auf diejenigen wie mich und sagt, ja, die haben es leichter zu äußern, weil die haben Zugang zur Presse, die werden mehr respektiert, die sind vielleicht souveräner oder was auch immer. Wenn ich da was sage, jetzt als jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht, mir hört ja gar keiner zu, die reden sich da so ein bisschen ein, dass sie selbst überhaupt keine Macht hätten. Aber letztendlich ist es so, dass ich weiß, dass ganz viele Menschen so denken und dass sie sich manchmal nur einfach nicht trauen und dass sie jemanden brauchen, der sozusagen sie ein bisschen so aus dieser Sorge rausholt, dass sie selbst keine Handlungsspielraum hätten. Sie fühlen sich ohnmächtiger, als sie wirklich sind. Und man erwartet natürlich auch von Positionen oder Persönlichkeiten, wie wir es sind, die in der Öffentlichkeit stehen, in den Medien sind, dass wir da so ein Stück weit Vorbild sind. Das verstehe ich. Und ich kann auch nachvollziehen, dass sie jemanden brauchen, der zuerst es macht, damit sie folgen können oder dass sie sich das auch trauen. Aber Fakt ist, dass es jeder tun kann. Im kleinsten und im größten Rahmen.
Es trauen sich ja zurzeit, ich sage mal in Anführungsstrichen, trauen sich ja zurzeit oder sagen wir mal seit 2 Jahren ganz viele Menschen auf die Straße, nämlich gegen Klima, oder besser gesagt für Klimapolitik wird demonstriert und gegen Rassismus. Mhm. Und da kommen Zehntausende zusammen in ganz vielen Städten und da meint man, dass die Zivilcourage und das Umweltbewusstsein der Deutschen ja eigentlich sehr, sehr groß ist. Mhm. Aber du sagst, das kann nicht reichen.
Nein, das reicht überhaupt
nicht. Und das hat auch mit Mut wenig zu tun.
Genau.
Und warum denkst du das?
Die 2 Punkte, die du angesprochen hast, Rassismus und Klimapolitik, das sind politisch akzeptierte Themen, das sind gesellschaftlich akzeptierte Themen. Das Thema Rassismus begleitet uns seit Hitler. Und die Deutschen sind an dieser Stelle auch immer noch verwundet. Also sie reagieren immer extrem political correct, um ja zu beweisen, dass sie eben keine Rassisten sind, obwohl es nicht mehr nötig ist, weil es ist jedem klar, dass hier kein Mensch solche Verhältnisse haben will wie vor 70, 80 Jahren. Kein Mensch will das, außer ein paar Verrückte vielleicht. Aber das ist wirklich eine minimalste Minderheit. Und es ist ein Thema, in dem natürlich sich alle sicher fühlen und in dem auch niemand kritisiert werden kann. Vollkommen klar. Bei dieser Klimapolitik, das ist ein Thema, das lenkt extrem ab von den Themen, die wir wirklich hier haben. Ich bin der Auffassung, dass manche Menschen mehr Angst haben, als etwas zu gelten, wenn sie nicht dagegen protestieren, als sich wirklich mit den akuten jetzigen Problemen auseinanderzusetzen. Bei Klimapolitik zum Beispiel denke ich, dass Klimapolitik erstmal Naturschutz ist. Und nichts anderes. Und der Naturschutz fängt nicht in Brasilien an, obwohl er da sichtbarer ist im Moment als hier. Er fängt hier an, in unserer eigenen Umgebung. Er fängt genau hier an, wo wir laufen, wo wir stehen, wo unsere Natur steht. Und da wird sehr wenig Aufklärung betrieben, beispielsweise. Also man redet immer davon, wir wären politisch korrekt, sind wir gar nicht. Also hier geschehen Dinge, die sind nicht anders zu bewerten als das, was in Brasilien geschieht oder in Südamerika. Hier werden naturpolitische Grundrechte von Naturreichtümern genauso gebrochen wie in anderen Ländern. Nur ist die Armut nicht so stark, dass man es nicht so stark sieht. Mhm. Aber die Gefahr besteht. Und es ist genauso umweltschädigend wie überall auch.
Du hast dich in der jüngsten Vergangenheit auch aktiv für Umweltschutz eingesetzt, nämlich bei Grünheide.
Genau.
Was dich sogar in den Brandenburger Landtag geführt hat.
Bisher noch nicht ganz, aber in eine Petition
hat es mich geführt. Du hast den Fuß drin.
Genau, also ich habe eine Petition für die Initiative eingereicht, also für einige Vertreter von der Initiative.
Kannst du
die separat sozusagen sich nochmal über den Landtag an den Petitionsausschuss wenden. Ich habe das übernommen.
Was hat es damit auf sich? Wofür engagierst du dich da?
Also es ist ganz einfach. Ich beobachte die Politik seit vielen Jahren, auch über die Position, die ich habe im Zusammenhang mit Urheberrecht und Künstlerschutzrechten und so weiter. Und ich sehe einfach die Verknüpfung zwischen politischer Arbeit unserer Volksvertreter im Zusammenhang mit global agierenden, großen, weltmarktführenden Firmen. Das ist im Digitalgeschäft ein sehr schwieriges Tableau. Das ist ein ganz, ganz problematischer Punkt. Den kannst du korrupt nennen, den kannst du aber auch Befangenheit nennen. Du kannst es aber auch so nennen, dass du es simple Lobbyarbeit nennst. Das ist der neutralste Aspekt. Ich würde das viel, viel extremer betrachten, weil ich da einfach denke, das ist keine unabhängige Politik mehr, die da betrieben wird. Und das Ganze passiert jetzt auf dieser Ebene wieder, in dem beispielsweise wie in Brandenburg, in einer Gegend, die naturgeschützt ist, in der Landschaftsschutzgesetze greifen, in der FFH-Gesetze greifen. FFH-Gebiet zum Beispiel ist ein europäisch geschütztes Naturschutzgebiet. Natura 2000-Gebiete ist noch strenger geschützt, auch durch Europa-Richtlinien geschützt, in der eine Ansiedlung stattfinden sollte mit einem Großkonzern, einer Autofirma von einem amerikanischen Unternehmer namens Elon Musk, der über EU-Subventionen versucht, dort Fuß zu fassen und sich dort niederzulassen auf dem europäischen Markt. Und er tut es mitten im Naturschutzgebiet, mitten drin. Und er will Lithium abbauen, er will Kobalt abbauen, er will diese ganzen Dinge tun, von denen wir wissen, dass in Südamerika oder in Afrika ganze Landstriche kaputt gehen, Menschen darunter leiden. Und er will es mitten in Brandenburg tun, in einem Gebiet, in der seltene Tiere leben, streng geschützte Tierarten, EU-subventioniert geschützt werden sollen und in der das größte zusammenhängende Waldgebiet existiert in Brandenburg, was extrem wichtig ist für die Gegend, was Klimaschutz ausmacht im Übrigen. Wald ist Klimaschutz, nur so nebenbei. In der Seenlandschaften außenrum sind, die das Blaue Band Deutschlands, ein Programm, das das Bundesamt für Naturschutz entwickelt hat, existiert, das streng geschützt ist, in der Tiere leben, Seenlandschaften sind und unten drunter. Und darüber wurde nicht geredet durch die Politik, die das immer angepriesen hat, das Projekt, ein Trinkwasserschutzgebiet liegt. Ein ganz wichtiges sogar, weil so viel Wasser haben die Brandenburger nicht. Es gibt Bundesländer, die haben viel mehr Wasser. Und Brandenburg hat eben recht wenig Trinkwasserschutzgebiete und die Dürresituation ist dort extrem schwierig. Also die haben im Sommer Phasen, in denen sie nicht mal ihre Gärten wirklich jeden Tag gießen dürfen. Und dieses Wasser liegt unter diesem Gebiet. Und ich erfahre irgendwann über drei Ecken, dass sich ein Wasserwerk zur Wehr setzt. Weil sie sagen, sie können die Wasserförderung gar nicht leisten, die dieser Unternehmer haben möchte. Und erfahre über diesen Zusammenhang, der protestiert ein Wasserwerk und weist darauf hin, dass unter diesem Wald, der damals noch stand, ein riesiges Trinkwasserschutzgebiet liegt. Und ich denke, wie? Da liegt ein Trinkwasserschutzgebiet, da steht Wald, das ist mitten im Landschaftsschutzgebiet und da will ein Unternehmer eine Industrieansiedlung machen, eine riesige Industrieansiedlung. Das ist doch verboten. Das war mein erster Reflex.
Ja.
Und dann habe ich mich mit der Bürgerinitiative getroffen. Ich habe erst mal was veröffentlicht auf Facebook und habe darauf hingewiesen, was passiert da, wie können die Politiker sowas tun. Das Trinkwasser ist ein Menschenrecht. Sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Man darf Wasser nicht privatisieren, da bin ich völlig dagegen. Das muss in
Obhut. Wird aber gemacht.
Wird aber gemacht zum Teil, und zwar hinter dem Rücken der Leute. Ohne Wasser kein Leben. Es darf diese Ressource niemals in privatunternehmerische Hände. Und dann habe ich mich da reingekniet, habe mich mit der Bürgerinitiative getroffen, die mich dann anschrieb, weil ich was geschrieben habe. Und die Presse es plötzlich aufgriff, der Fokus schrieb darüber und auf einmal war ich mittendrin. Und ich bin dann hingefahren, weil ich war zufälligerweise in Brandenburg, habe mir das angehört und diese Menschen waren so verzweifelt. Die waren so verzweifelt, das war so traurig. Die haben mir Geschichten erzählt in der Chronologie der Politik, in der sie ausgesetzt waren, vom Gemeinderat bis zum Kreisrat bis zum Landtag, in der jeder Protest ignoriert worden war. Jeder.
Auch jeder. Von den Grünen?
Gerade von den Grünen.
Das ist ja eigenartig.
Das ist ganz eigenartig, ja. Also es ist eigentlich das genaue Gegenteil dessen, was ihre Agenda ist. Mhm. Gerade von den Grünen wurde es ignoriert. Die Grünen sind ja jetzt noch nicht so lange dort im Landtag in der Koalition, aber der Umweltminister ist ein Grüner.
Ja.
Und hat sogar noch einen Namen, der an Naturschutz erinnert, Axel Vogel. Und dieser Mann sprach dann in den Medien darüber, dass es ein Industriegelände mit Bäumen wäre.
Oh.
Und ich dachte, Moment, dieses Framing kenne ich doch. Also seit wann verharmlost man einen Wald, der klimaschutztechnisch extrem wichtig ist, ein richtiger Wasserspeicher ist, kühlend für die Umgebung und wir haben hier natürlich die Klimaerwärmung. Wieso kommt er da drauf, so etwas zu sagen?
Mhm.
Und dann schaute ich mir ein paar Dinge an und ich war einfach nur noch geschockt, was da abläuft. Ich war nur noch geschockt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich helfe euch. Wir ziehen das gemeinsam durch. Und seitdem bin ich da sozusagen dabei und bin aktiv und helfe dieser Bürgerinitiative, wo ich kann.
Mhm.
Und habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich eine Petition eingereicht. Ich habe mich mit der EU-Kommission in Kontakt getreten. Ich habe mehrere Anträge gestellt, unter anderem einen Baustopp für uns alle. Ich habe einen Untersuchungsausschuss beantragt, denn es gibt den ganz klaren, eklatanten Widerspruch, dass das, was Verantwortliche in dieser Regierung äußern gegenüber der Presse, nicht mit dem übereinstimmt, was von der Faktenlage her stimmt, was einfach an Dokumenten da ist. Einfaches Beispiel. Man legt einen Bauplan aus für ein öffentliches Verfahren. Laut EU, laut unseren Gesetzen ist es so, dass sich die Öffentlichkeitsbeteiligung ist zwingend für uns alle. Wir dürfen also bei so großen Unternehmen, dürfen wir natürlich beteiligt werden, denn es wird ja subventioniert. Das bedeutet, es würde dein und mein Steuergeld kosten, einen Unternehmer wie diesen dort anzusiedeln, was schon pervers genug ist. Wir haben also öffentliche Akten, in die wir Einblick nehmen dürfen, einen Monat lang. Das sind die Verfahrensweisen. In diesen Akten wird zum Beispiel eine Altlast verneint, und zwar durch den Privatunternehmer selbst. Und es wird ein Gutachten vorgelegt, das ist ein Privatgutachten von Unternehmer selbst. Es wird eine Altlast verneint und ich erfahre von der Bürgerinitiative, da steht eine Altlast, und zwar eine Schutthalde. Das sagt jetzt erstmal nicht viel. Aber diese Schutthalde ist der Lebensraum von zwei streng geschützten Tierarten. Die nennen sich Zauneidechse und Schlingnatter. Mhm. Diese zwei Tierarten sind laut Anhang 4, glaube ich, Römisch 4, 92, 43 EWG, das ist die Tierarztrichtlinie, also die Tierschutzrichtlinie, streng geschützter wildlebender Tiere, die Richtlinie, die verbietet, diese Tiere zu töten. Und wenn man sie töten müsste, dann nur, wenn es keine Alternative gäbe. Das bedeutet, kein anderes Gebiet gefunden werden kann, was nicht gemacht wurde. Wenn man sie töten würde, müssen, laut Bundesnaturschutzgesetz und dieser strengen Richtlinie, muss es die EU-Kommission erfahren. Wenn aber dort keine Altlast benannt ist, kommt kein Naturschützer darauf, dass dort diese Tiere leben könnten. Jetzt steht öffentlich in den Akten, dass keine Altlast vorhanden ist. Dieser Mann hat das verneint, dieser Unternehmer. Das Landesamt für Umwelt, das unter der Verantwortung von Axel Vogel, dem Umweltminister, steht, hat keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, sondern die Akte ausgelegt und hat eine Vorabrodungsgenehmigung erteilt, ohne Baugenehmigung und ohne eine Umweltprüfung. Und in dieser Vorabrodungsgenehmigung, wenn man die dann liest, steht
als
drin,
Umweltminister als des Landes
und das Naturschutzminister.
Muss man sich Umwelt der Zunge zergehen lassen.
Politiker.
Ja, ja. Also,
so, und wenn du dir dann diese Baugenehmigung oder Rodungsgenehmigung, die nennen das ja dann Rodungsgenehmigung nach § 8a Bundesemissionsschutzgesetz, das ist diese vorab vorgezogene Genehmigung, auch wenn keine Baugenehmigung vorhanden ist, dürfen sie schon alles vernichten und man macht dann intern Verträge, dass er das dann wieder reversibel zurückholen muss. Also er soll die 150 Jahre alten Bäume praktisch wieder zurückholen und möglicherweise die getöteten Tiere, die kann er alle wiederbeleben, das kriegt er dann schon hin, weil er ist ja ein Milliardär. Das wird dann alles vertraglich festgelegt und deswegen müsste man auch und dürfte man, weil das ja alles von unglaublichem öffentlichem Interesse ist, möglicherweise von öffentlichem Subventionsinteresse, den Drittrechtsbehelf der Öffentlichkeit ausschließen nach Artikel 19.4 Grundgesetz. 19.4 Grundgesetz, jeder, der ein bisschen in dieses Gesetz geguckt hat, ist der Rechtsbehelf für die Öffentlichkeit. Mhm. Der wird da ausgeschlossen in dieser Rodungsgenehmigung. Er wurde ausgeschlossen für dich, für mich, für Anwohner in Grünheide, für Naturschutzverbände. Steht da drin. Wenn man das liest, glaubt man das nicht. Man kann es nicht glauben, dass das da drin steht, aber es steht da drin. Und dort wird erwähnt, die Zauneidechsen werden umgesiedelt und die Schlingnattern auch. Alles ist gut. Jetzt kommen zwei Vereine, Naturschutzvereine, und versuchen, diese Rodungsgenehmigung zu verhindern. Sie versuchen, die Rodung zu stoppen, gehen vor Gericht. Und das Gericht liest sich die Genehmigung vom Landesamt für Umwelt durch. Es sind natürlich auch Richter, die vom Ministerpräsidenten eingesetzt wurden. Also es ist natürlich alles eine Abteilung, genau genommen. Die werden ja auch vom Land bezahlt. Und die schreiben dann in ihrer Entscheidung, naja, die machen ja alles. Die kümmern sich darum, dass die Tiere, die streng geschützt sind nach EU-Richtlinie, überleben und dass die umgesiedelt werden, bla bla bla. So wie das da drin steht, könnte man ja auch davon ausgehen, dass dem so ist. Aber es gibt eine Tötungsgenehmigung für Zauneidechsen und Schlingnattern. Und davon weiß bis heute die Öffentlichkeit nichts.
Jetzt weiß ich es.
Jetzt weiß ich es. Ich spreche mit der Presse und behaupte dies, weil ich sie kenne. Die reden wieder und die Presse spricht mit dem Landesamt für Umwelt und die sagen, es gibt keine. Das ist eine Tatsache.
Das ist dann gelogen.
Ich nenne es Unwahrheit, das ist der juristisch saubere Begriff.
Für mich ist es Lügen.
Du kannst es nennen, wie du willst. Es ist auf jeden Fall unwahr. Ja. Es ist auf jeden Fall unwahr. Und es ist, sie verstoßen gegen das Informationsgesetz, sie verstoßen gegen das Presseinformationsgesetz, wenn sie so etwas bestreiten. weil es sie gibt. Und ich kenne sie, ich kenne das Aktenzeichen. Ich habe sie gesehen.
Es ist unfassbar. Also der Bürger wird überhaupt nicht über diese Schweinereien informiert.
Nein, er wird nicht nur nicht informiert, er wird irregeführt.
Und
wenn man sagt, es gibt keine, dann wird er irregeführt. Man könnte ja schweigen, dann würde er nicht informiert werden.
Das
Wesentliche wegzulassen ist schon schlimm genug.
Ja.
Aber das zu bestreiten ist noch viel schlimmer. Das machen die ja ganz bewusst. Das kann ja nicht sein, dass der Umweltminister von so etwas nicht weiß. Er unterschreibt es doch oder er muss es bewilligen. Wenn es nämlich eine Tötungsgenehmigung gibt, dann muss sie der EU vorgelegt werden, wegen dieser EU-Richtlinie.
Ja.
Es gibt praktisch keine, natürlich gibt es sie.
Das ist nun...
Das ist unglaublich, so ein Ding. Und das ist nur eine Kleinigkeit, ich sage wirklich, nur eine Kleinigkeit. Es gibt zwei Trinkwasserschutzgutachten aus 2003 und 2014, die für dieses Gebiet vorliegen. Und die Öffentlichkeit hat die nie zu Gesicht bekommen. Und in diesen Gutachten wird erzählt, die Geologen sagen es, wie es ist. Das ist ein wichtiges Gebiet. Man darf es nicht bebauen, man sollte es nicht bebauen. Die sind auch davon ausgegangen, es ist weiterhin geschützt. Es war damals unter Schutz. Man durfte nicht mal campen drauf, geschweige denn irgendwas tun, Feuer legen oder so. Weil das Wasser, das da unten drunter liegt, sich verteilt ins Berliner Urstromtal und in die Seen, in die Natura 2000 Gebiete rein. Das heißt, es ist wertvolles Wasser. Es ist wirklich wertvolles Trinkwasser und es ist wertvolles Wasser für die Naturgegend. Und wenn es vergiftet wird, wenn es verschmutzt wird, dann fließt es über das Berliner Urstromtal sogar in die Spree rein. Also es ist eine Unglaublichkeit, dass man solche Dinge verschweigt.
Ja, naja, es betrifft doch nur die eigene Legislaturperiode.
Genau, und wenn sie dann weg sind, haben sie ihr Geld und die Kinder, die dieses Wasser dann trinken, könnten eventuell daran sterben oder krank werden. Ich weiß es ja nicht, ich bin kein Hydrogeologe, aber es ist auf jeden Fall ungesund. Es gefährdet die Gesundheit einer ganzen Bevölkerung. In der Möglichkeit. Und die Konsequenzen werden erst in 5, 6, 7 Jahren zu spüren. Und man redet von einer unglaublichen Innovation, einer Technologie, die total neu wäre, ist sie eben nicht. Dann stellt sich noch heraus, dass der Name von diesem Unternehmer, diese Firma, dass die beim DPMA, das ist Deutsche Marken- und Patentamt, dass der Name nicht geschützt ist, weil nämlich dort vier verschiedene Firmen aus 4 verschiedenen Staaten Proteste eingelegt haben gegen die Wort- und Bildmarke von diesem Unternehmen. Weil es nämlich ein Familienname von einem Erfinder aus der Tschechoslowakei ist. Ich meine, wie kann man solche Dinge verschweigen, wenn man davon weiß?
Naja,
wegen einer Milliarde Euro Subventionsgeld?
Naja.
Das geht nicht an. Weil die Katastrophe wäre in 5, 6, 7 Jahren da drüben für die Bevölkerung ganz schlimm.
Nun ist das ein Thema, das du durch Zufall aufgedeckt
durch
hast
Zufall,
und nun engagierst du dich da. Das ist unglaublich löblich und ich hoffe, dass ihr da so viel Rabatz macht, dass das gestoppt wird. Aber nun ist es wahrscheinlich nur eine Randnotiz in einem Riesenkarussell von weiteren ungezählten Schweinereien.
Ja, und also ich bin jedenfalls an der Stelle... Ich bin neutral gegenüber der Politik, gegenüber Volksvertretern. Ich bin auch in keiner Partei, war ich nie. Ich kenne solche und solche. Und ich weiß, dass alles geht. Es geht bis zur Kriminalität und es geht bis zur absoluten Seriosität. Und es ist weder abhängig von einer Partei, das sage ich ganz gezielt, es ist nicht abhängig von einer Partei. Es ist nicht abhängig von einer politischen Agenda. Es geht immer um die Personen, die dort sitzen. Wird dort Macht missbraucht oder nicht?
Und wer muss da aufpassen?
Alle. Wir alle müssen aufpassen.
Aber alle werden nicht informiert oder werden desinformiert.
Wir müssen uns einfach unserer Bürgerrechte bewusst sein. Also ich spreche hier jetzt in dem Fall als Bürgerin. Wenn du dir nicht klar darüber bist, dass meinetwegen ein Riesenkonzern aus der USA kommt und einfach Subventionsgelder abgreifen will und den Leuten ein super innovatives Projekt verkaufen will und die Politik plötzlich dafür wirbt, was sie nicht darf, nur so nebenbei, das nennt man nämlich einen Interessenskonflikt. Eine Politik darf nie für ein Privatunternehmen werben, darf sie schon mal gar nicht. Und wenn die daherkommen und erzählen, das ist perfekt, das ist das Geilste, was dir überhaupt unterlaufen kann und du siehst dir einfach einen Wald an und sagst, Moment, der Wald, der kühlt hier unser Wasser, der bringt überhaupt einen Wasserspeicher zustande, das ist Natur, das ist doch viel besser. Normalerweise müsstest du sofort dir klar darüber sein, schauen wir uns das genauer an. Ist es überhaupt berechtigt, was sie da wollen? Wollen wir dieses Stück Land dafür opfern? Weil wir haben nicht so viel Land, wir sind ein kleines Land, rein geografisch gesehen. Jeder kann in solche Akten gucken. Unser Recht besteht darin, dass wir ein Umweltinformationsrecht haben. Wir haben die Aarhus-Verordnung, das ist eine europäische Richtlinie, in der jedes politisches oder privatunternehmerische Projekt regional sowie überregional sowie bundesweit der Öffentlichkeit vollständig und transparent vorliegen muss, bevor sie sich dort niederlassen. Jedes Verfahren ist öffentlich und jeder kann da mitwirken. Das ist wie bei einer Wahl auch. Mhm. Jeder hat Mitbestimmungsrechte. Wir haben ein Mitbestimmungsrecht, das sollten wir nutzen.
Du sagst ja nun, das ist, wenn man ein Problem erkannt hat, dann ist es nicht zielführend, sich über das Problem zu beschweren, sondern man muss das Problem lösen.
Genau.
Wie sieht denn in deinen Augen die Lösung dieses, also in meinen Augen, monumentalen Problems aus, dass eine Bevölkerung aufgrund von Desinformationen und Einschläferungen...
Auch Einschüchterungen.
Und Einschüchterungen
statt.
Das stimmt. Ja. Also wir haben eine Desinformation oder eine Verschweigungsmentalität, eine Einschläferung oder Beschwichtigung und eine
Einschüchterung.
Einschüchterung.
Und auch moralische Erpressung, emotionale genau. Erpressung passiert in solchen Fällen durchaus gern.
Und es müssten ja die Bürger sein, die den Politikern auf die Finger hauen, nämlich diejenigen, von denen du sagst, die korrupt sind. Es gibt gute, es gibt schlechte.
Und es die, gibt sie alle, es
und
ist
die,
wie überall
und
auch.
Und die, denen man auf die Finger hauen müsste, das müsste die Bevölkerung tun. Und wie siehst du das, wie könnte man das lösen, das Problem, dass die Bevölkerung dazu scheinbar gar nicht in der Lage ist, in der Mehrheit, weil sie eben die Tagesthemen konsumieren und die Zeitungen, die aber schlussendlich als Hofberichterstatter genau das schreiben, was gerne von der Lobbypolitik gewünscht wird. Also ich finde, es ist ein Dilemma. Und darum
es ist
frage
ein Dilemma,
ich dich, weil
ja, und es ist einfach lösungsorientiert wichtig, egal welche Medien man konsumiert, dass man sich auf vervielfältige Weise informiert. Also mir reicht eine Quelle nie.
Ja.
Ich lese mir immer mehrere Quellen durch, wenn es um Informationen geht, die für mich wichtig sind, um einen Sachverhalt zu verstehen. Warte mal, ich muss was trinken.
Ja. Trinkwasser, das Menschenrecht.
Da genügt es mir auch nicht, nur einmal die Tagesthemen mir anzusehen. Ich schaue mir immer vielfältig die Medien an und es geht bis zu den alternativen Medien. Es geht auch über die öffentlich-rechtlichen, über die privaten Medien. Ich schaue mir alles an. Und ich, bis ich mir meine eigene Meinung gebildet habe, meine eigene Meinung bedeutet für mich, nicht, dass ich irgendwas einfach übernehme, ich prüfe das. Also es gibt eine Behauptung, die aufgestellt wird über die Presse und ich prüfe das nach. Und die Möglichkeit besteht, indem man zum Beispiel jetzt, also das ist der Vorteil von Digitalität, beispielsweise sucht und sich einfach verschiedene Quellen durchliest. Oder einfach überprüft, stimmt das, was da gesagt wird, oder stimmt das eben nicht. Und dann ist man tatsächlich auf dem Weg zur Mündigkeit. Und ich glaube, Mündigkeit ist einfach die Grundlage, die wir brauchen. Das Bewusstsein der Mündigkeit, also nicht zu sagen, na, die machen das schon für uns, also denen die Verantwortung zu übertragen, sondern nein, wir, jeder Einzelne und wir als großes Kollektiv, die wir Bürger diesen Laden am Laufen halten und diese Menschen übrigens auch mitfinanzieren oder überhaupt finanzieren, wir sind mündige Bürger. Wir haben Bürgerrechte, wir haben Grundrechte, wir haben Menschenrechte, wir haben dafür viele Jahrzehnte, Jahrhunderte gekämpft. Es sind viele Menschen dafür gestorben, damit wir die jetzt haben. Das sollte man nie vergessen. Ja. Diese Menschen sind geköpft worden, aufgehängt worden, umgebracht, erschossen, gequält, gefoltert worden, damit wir jetzt diese Rechte haben, die wir jetzt haben. Und die sollten wir wertschätzen, wir sollten sie achten und sollten sie nutzen. Und dazu gehört eine gewisse Mündigkeit und eine geistige, mentale Unabhängigkeit. Medien sind gut, aber man muss sich die Vielfalt der Medien ansehen. Und das ist sehr wichtig. Und sich dann eine eigene, fundierte, sachlich fundierte Meinung bilden. Das ist sehr unbequem, aber wichtig, sehr wichtig für diese Gesellschaft.
Ich bin da ganz bei dir. Jetzt haben wir gerade Corona-Zeit. Da hat die Bundesregierung mehr als einmal betont, dass es wichtig ist, dass sich die Bürger nur auf die von ihr genannten Quellen beruft, auf die offiziellen Verlautbarungen eben der Bundesregierung, der Expertengremien und des Robert-Koch-Institutes und so weiter. Also ergo, du sollst dich nicht quer informieren, sondern du sollst die Quellen konsumieren, die wir dir sagen, weil du bist eben nicht mündig. Wir müssen dir sagen, was du dir anschauen musst.
Es wurde ja auch der Aufruf an Ärzte gemacht, sie sollen zum Beispiel keine pathologischen Untersuchungen durchführen. Und die Pathologen haben es trotzdem gemacht, denn wir können darüber sehr froh sein.
Ja, ja, natürlich. Aber was soll man denn dann halten von einer Regierung, die dem Bürger seine Mündigkeit abspricht, indem er sagt, du guckst dir gefälligst das an, lieber Bürger, was wir dir vorsetzen. Alles andere ist unseriös, könnte Verschwörungstheorie sein und unser Weg ist alternativlos. Ich weiß, es sind zwei Worte, die du hast, alternativlos.
Ich hasse die nicht, das ist einfach nur unwahr. Ich empfinde keinen Hass, ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Das ist, wenn du mir erzählst, die Tomate ist blau.
Ja,
nein, ist sie nicht, die ist rot.
Also ich kriege einen Hals bei den Worten alternativ,
das ist einfach lächerlich. Verschwörungstheorie. Tut mir leid, das ist Quatsch.
Ne, aber wir leben ja in einer Zeit, wir haben zwar den Anschein einer Demokratie und eines Bildungsbürgertums, zumindest wird uns das immer wieder auch an den Universitäten und in den Schulen erzählt, dass wir ein ganz freiheitliches, demokratisches Land sind, in dem sich jeder frei seine Meinung produzieren und äußern kann. Aber also gerade jetzt in der Zeit von Corona hat der Bürger, habe ich so überhaupt gar nicht den Anschein, dass wir uns so frei informieren können. Und da würde ich gerne einen kleinen Schlenker reinmachen, weil uns das auch zu dem Thema des Urheberrechts, für das du dich seit Jahren stark
Seit
machst,
15 Jahren, ja.
finden kannst. Du engagierst dich ja gerade für die Rechte von Künstlern, auch für das Existenzrecht und das Berufsrecht von Künstlern, was ja durch die Corona-Maßnahmen ganz, ganz schlimm in Bedrängnis geraten ist und war es dafür auch vor 2 Tagen im Bundesausschuss, also in einer Sondersitzung
Unöffentlich.
Künstler-Bundesausschuss, bitte?
Eine nicht öffentliche
Eine, ja,
Sondersitzung des
ohne Presse.
Bundesausschusses für Kultur und Medien.
Und machst auch da dich jetzt ganz stark, gibst den Künstlern eine Stimme, die ja das entweder nicht können oder nicht wissen oder sich nicht trauen und bist auch da eben sehr, sehr aktiv. Und darüber haben wir schon ein Gespräch geführt. Das könnt ihr euch auch anschauen, liebe Zuschauer. Das ist ein super Gespräch gewesen, auch mit dem Intendanten und Gründer der Jazztage in Dresden und mit Julia Neigel, die Situation der Künstler in Deutschland zur Zeit der Corona-Maßnahmen. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf rumhacken, aber da hattest du in diesem Bundesausschuss auch gesagt, es müssen 3 Dinge passieren.
Genau.
Und eins davon war, wir müssen das Telekommunik das
Das
Doch, das
Telekommunikationsgesetz, das ist das
Telekommunikationsgesetz,
TNG.
genau, das müssen wir
Wir müssen die
wieder.
Mangelhaftigkeit entfernen, so rum kann man sagen.
Genau.
Die schwere Mangelhaftigkeit des TNG.
Wofür machst du dich da genau stark? Denn das machst du ja schon seit 15 Jahren.
Soll ich es genau erklären oder soll ich es nur grob erklären?
So, dass dir der
Okay.
Zuschauer gut folgen kann und die Dringlichkeit erkennt,
Okay.
warum du das tust.
Okay. Also während der Hitlerzeit, wie wir wissen, wurden die Künstler missbraucht,
Ja.
instrumentalisiert für politische Agenda. Ob in die eine Richtung oder die andere Richtung ist eigentlich grundsätzlich egal. Es ist verboten, so etwas zu tun mit den Künstlern und mit der Presse. Man darf das nicht machen. Es ist egal, in welche Richtung. Deswegen wurde nach dem Weltkrieg wurden Grundlagen geschaffen, die gerade der Presse und den Künstlern Freiheiten gewähren, der Unabhängigkeit, der Meinungsfreiheit, der künstlerischen Ausdrucksfreiheit und der Pressefreiheit. Die sind verankert in bestimmten Menschenrechten, Artikel 15, 1c, 2, 3, ICSTA, das ist der Sozialpakt 1, die sind verankert im Artikel 5 Grundgesetz, 73, 9 Grundgesetz und so weiter. Ich könnte jetzt also die ganzen Gesetze runtererzählen. Das geistige Eigentum ist in der Grundrechtscharta der EU verankert, um den Künstlern, die eine spezielle Berufssituation haben, nämlich sie arbeiten mit geistigem Eigentum, auch der Wissenschaft, das ist nicht zu unterschätzen, auch die Wissenschaft muss frei und unabhängig arbeiten dürfen und zwar nur nach ihrem Gewissen und nicht nach politischen Strukturen, um denen diesen Schutz zu gewähren, dass sie frei arbeiten können, dass sie wirtschaftlich frei arbeiten können und dass sie sich nicht politischen Agenten unterwerfen müssen, weil sie erpressbar sind, wirtschaftlich abhängig gemacht werden oder sonst etwas. Das war die Errungenschaft und die Erkenntnis aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Missbrauch, den dieses damalige System, nämlich Hitler und seine Schergen, mit den Künstlern, mit den Wissenschaftlern, mit der Presse angerichtet haben, um eine gesamte Gesellschaft in den Krieg, in den Tod, in die Vernichtung zu treiben und Menschen umzubringen.
Gleichzuschalten.
Genau. Gleichschalten bedeutet nämlich auch die Medien und die Künstler gleichschalten. Und das wurde damit unterbunden. 1996 hat leider unter der Regierung Helmut Kohl das Telekommunikationsgesetz stattgefunden. Das Telekommunikationsgesetz war ein Gesetz, das sich eigentlich speziell für Telefone und für Kabelleitungen und so Sachen ergeben hat. Das sollte eigentlich nur kontrollieren und fördern, dass ja, zum Beispiel Handyhersteller und auch diejenigen, die die Netze verschalten und anbieten, dass die eine Gesetzesgrundlage haben und dass die wettbewerbsfähig sind im internationalen Markt. Dann wurde es umgenannt in Telekommunikationsgesetz. Und das Telekommunikationsgesetz hat bis vor 2 Jahren nicht einmal einen Urheberpersönlichkeitsrechtsschutz drin gehabt oder einen Persönlichkeitsrechtsschutz. Das Telekommunikationsgesetz ist verantwortlich für alles, was digital passiert. Auf deinem Handy, am Telefon, im Fernsehen, im Internet. Für alles. Und dieses Telekommunikationsgesetz hat weder eine Haftung bei Urheberrechtsverletzungen, noch eine Verpflichtung für diejenigen, die davon profitieren, also die zum Beispiel Internet anbieten, also Internetforen anbieten. Falls eine Urheberrechtsverletzung passiert, da ist nichts geregelt und bis vor 2 Jahren waren nicht einmal Persönlichkeitsrechtsverletzungen geregelt. Das wurde dann durch die Politik geändert, nachdem, ich glaube, Renate Künast so dermaßen beschimpft worden ist. Im Internet hat man plötzlich erkannt, das könnte gefährlich werden, weil auch das im Telemediengesetz nicht verankert war, dass ein persönlichkeitsrechtlicher Schutz vorhanden ist. Aber das Urhebergesetz ist seit 1996, seit es dieses Gesetz gibt, das Telemediengesetz, überhaupt nicht formuliert da drin, in diesem Gesetz. Und es hat sich dadurch wie ein trojanisches Pferd in unserer Rechtskette, die seit nach dem Weltkrieg, für uns eine wirtschaftliche und mentale und auch politische und Meinungsabsicherung, auch Kulturfreiheit und Meinungsfreiheit geschaffen hat, wie ein trojanisches Pferd in diese Gesetzeskette reingesetzt und hat uns ausgeplündert.
Ich muss nochmal nachfragen.
Alles, was wir besitzen, unser geistiges Eigentum,
wurde damit ausgeplündert. Das Telekommunikations- oder Telemediengesetz?
Das ist dasselbe Gesetz.
Aha, das sind nur zwei Begriffe für das...
Genau, okay. Also Telekommunikationsgesetz hieß es 96 und dann wurde es umbenannt und heißt jetzt Telemediengesetz, okay. Weil es eben halt auch Medien betrifft, also Internet und so weiter. Es war vorher nur Telefon, jetzt ist es halt viel weitflächiger, es geht jetzt ins IT-Recht hinein. Aber dieses Gesetz war ein reines Lobbygesetz. Es war ein reines Lobbygesetz für Firmen, die Telefone oder Telefonmaste oder Telefonverträge angeboten haben und später halt eben auch Facebook, Google und all das mit betroffen hat. Und es gab überhaupt keine Rechtsschutzfragen, die geklärt waren. Weder Persönlichkeitsrechtsschutz noch Urheberrechtsschutzfragen. Und ich habe mich schon vor 15 Jahren bei den verantwortlichen Politikern darüber beschwert. Ich habe gesagt, Leute, geht ins Internet und schaut euch mal an, was man da alles findet. Ein 5-jähriges Kind kann zugucken, wie man Menschen köpft. Seid ihr verrückt geworden? Das muss alles da weg, das geht nicht. Man kann doch nicht Kinder auf so eine Ebene lassen und auf das Internet loslassen, die schauen das, die sehen das. Das ist nicht zu vermeiden, wenn die ein Handy haben, sehen die das.
Ja.
Alleine das sind zum Beispiel alles solche Dinge, die Ethikfragen, die persönlichkeitsrechtlichen Fragen, die Urheberrechtsfragen. Ihr müsst das kontrollieren, ihr dürft sowas nicht tun. Das hat mit Zensur nichts zu tun. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass gewisse Dinge einfach nicht passieren dürfen. Und da wurde nichts gemacht. Da blieb einfach Passivität und es gab eine Reform im Urheberrecht vor 2014. Ich war GEMA-Aufsichtsrätin, man hatte mich da gewählt, meine Kollegen. Und ich bin dauernd im Bundestag ein- und ausgegangen, habe für uns gesprochen, bin in Brüssel gewesen, habe mich mit Spotify gestritten und mit Parlamentariern beim Abendessen darüber unterhalten, wie man uns helfen kann, uns Künstlern, weil uns wurde einfach Geld gestohlen. Die haben uns geplündert, die haben unser Eigentum geplündert.
Inwiefern? Das musst du gerne, also das verstehe ich, wenn du das erklärst. Also,
es ist so, dass es gibt den Verbraucher, das sind wir alle nutzen Handy, wir alle nutzen Internet, den Konsumenten von unserer Seite aus, der die Inhalte nutzt, also Musik, Film, Wort. Und es gibt die Firmen, die Internetplattformen anbieten. Und die waren ganz, ganz trickreich. Die haben gesagt, sie sind nie haftbar. Das Telemediengesetz sucht keine Haftung. Es gibt keinen, der haftbar ist in so einem Falle. Sie bieten Plattformen an und lassen einfach mal die Nutzer, nennen die. Wir nennen die Konsumenten und die Politik nennt sie die Verbraucher. Die dürfen einfach was hochladen. Ins Internet, zum Beispiel auf Facebook, auf YouTube. Und die luden Lieder hoch. Musik, Videos, alles auf dem Handy aufgenommen oder was weiß ich woher. Und dann stellte sich zum Beispiel YouTube blind und sagte, damit haben sie nichts zu tun. Das ist die Verantwortung des einzelnen Nutzers, Verbrauchers, Konsumenten. Und so wurden wir, als die Betroffenen, die unsere Musik hochgeladen bekamen, ohne uns gefragt zu haben, von einem zum nächsten geschickt und irgendwann mal auf unsere eigenen Fans losgelassen. Die Fans aber wussten gar nicht, dass sie etwas Rechtswidriges tun, ja. Weil YouTube denen nicht gesagt hat, dass sie eine Rechtsverletzung durchführen. Mhm. Und das Telemediengesetz wiederum national, da gab es keine Haftungsfrage, wer ist denn schon haftbar für so eine Situation? Weder der Nutzer noch derjenige, der das Portal zur Verfügung stellt. Dass das aber von diesen Portalen gewollt war und dass man die Bevölkerung dafür missbraucht, in dem Fall unsere eigenen Fans, den Verbraucher, den Konsumenten, Und dass die verschweigen, dass wir diejenigen sind, die geopfert werden, dass wir geplündert werden, und zwar als ganzes Kollektiv, als Riesenbranche. Das geht bei der Filmbranche los bis zur Musikbranche. Das wurde natürlich verschwiegen. Und die Politik hat es jahrelang geduldet, im Wissen dessen, dass es so ist. Wir wissen, dass sie es schon viele Jahre wissen. Und als dann die EU-Diskussion losging, weil die ganzen Künstler auf die Barrikaden gingen, saß ich in den Rechtsausschüssen und mir saßen Politiker gegenüber, die sagten, wenn wir das tun, dann müssen wir erstmal mit Google reden. Und ich habe gesagt zu denen, wieso müsst ihr denn mit Google reden? Wo versteuern die bitte ihr Geld? Warum redet ihr denn mit Google? Ihr müsst mit uns reden. Wir sind die Urheber. Das Urhebergesetz betrifft uns und nicht Google. Google sitzt in Amerika in Los Angeles. Die sollen mit Trump reden oder mit Obama, aber doch nicht mit euch.
Ja, und die Politiker sind ja nicht die Vertreter für Google, sondern sie sind die Volksvertreter.
Nicht. Das also, sind die Volksvertreter. Und wenn es ums Urheberrecht geht und die sind verantwortlich für dieses Gesetz, müssen sie mit uns reden, weil wir sind die Urheber. Und das sind genau diese Dinge. Im Zusammenhang mit diesen ganzen Diskussionen habe ich einfach bemerkt, es gibt Politiker, die sind befangen. Die sind einfach befangen. Oder korrupt oder bestechlich. Wie man es auch immer definiert. Und es muss eine Haftungsfrage für Politiker her. Es muss eine Berufsbezeichnung mit moralischen und mit beruflichen Pflichten her. Wir müssen ganz klar definieren, was die nicht dürfen und was sie dürfen. Und wann sie haftbar gemacht werden und wann sie es nicht werden. Weil wenn du als Einzelner irgendwo die Bevölkerung, also die Verantwortung für 80 Millionen Menschen hast oder für 40 Millionen oder für irgendeinen Kreis von Menschen und du weißt, du kannst tun, was du willst, es wird dir niemals irgendetwas passieren, dann kannst du machen, was du willst. Und das nennt man Willkür. Wenn es kein Gesetz gibt, das es verhindert oder keine Regeln gibt, die es kontrollieren, das geht nicht. In einer Demokratie ist das verboten. Es gibt ein Willkürverbot und das gilt auch für Politiker. Das geht einfach nicht. Denn sonst passiert das, was uns passiert ist, dass uns ein Politiker gegenüber sitzt und der sagt, er muss erstmal mit Google reden. Ich meine, ich habe da gesessen, habe gesagt, bitte erklären Sie mir das genauer. Dürfte ich das schriftlich haben? Wir veröffentlichen das mal dann den Menschen gegenüber und sagen, wann geht ihr denn abends essen miteinander? Wie oft werdet ihr denn zum Essen eingeladen, dass ihr erstmal mit Google reden müsst?
Ist dir der Begriff der tiefe Staat, also ist dir das ein Begriff?
Ich habe davon gehört.
Deep State oder der tiefe Staat, also schlussendlich der Staat hinter dem Staat, der, du würdest es jetzt vielleicht nennen Turbokapitalismus. Große Firmen bestimmen immer mehr die Geschicke der Welt.
Es wird
private Gerichte geben und so weiter.
Wie im Mittelalter früher, nur dass es andere Strukturen hat.
Und an solchen kleinen Anekdoten, wie zum Beispiel, da müssen wir erst mal Google fragen.
Das war unglaublich.
Wird es sichtbar?
Das existiert. Sätze, die merken die gar nicht. Die sagen das und wissen gar nicht, was sie damit gesagt haben. Aber ich greife das natürlich sofort auf und sage, danke, darf ich das unseren Fans sagen? Darf ich das der Presse mitteilen? Bitte unterschreiben Sie mir das nochmal, dass Sie das gerade gesagt haben. Tut mir leid. Aber es ist so.
Wann hast du mal oder hast du überhaupt jemals bei deinen wirklich vielfältigen Engagements in den vielen Bereichen, die ich vorhin genannt habe, wann hast du mal Gegenwind bekommen oder auch, wo man dich vielleicht angegriffen hat? Also es ist ja heute ist ja der Vorwurf des Rechten, des Rechtsseins omnipräsent, wenn man irgendwas sagt gegen, ach was weiß ich, gegen die NATO zum Beispiel. Oder gegen irgendwelche CO2-Zertifikate oder ach was weiß ich. Also das ist ganz schnell, ist man ein Verschwörungstheoretiker oder ein Rechter oder
also mir macht eine Querfront. Grundsätzlich habe ich doch wirklich die Gnade, dass man wirklich klar weiß von mir, dass ich weder mit dem einen Radikalismus, nämlich dem Linksradikalismus, etwas zu tun habe, noch mit dem Rechtsradikalismus. Ich meine, wer das nicht weiß, der ist einfach deppert. Jeder weiß das, weil ich habe mein ganzes Leben lang mich zum Beispiel gegen Rassismus eingesetzt. Und ich bin einfach ein Mensch, der für Frieden ist und nicht für Gewalt. Ich lehne Gewalt einfach grundsätzlich ab. Ich erwarte, dass man in einem öffentlichen Debattenraum friedlich miteinander diskutiert. Ich beziehe mich auf Gesetze und auf demokratische Gesetze und Menschenrechte und Grundrechte. Das ist mein Werkzeug, das sind meine Waffen und das ist auch richtig so und die muss man auch haben. Ich habe aber tatsächlich mit Verwunderung feststellen müssen, es gibt Themen, und das hätte ich nicht erwartet, in denen man selbst tatsächlich mit dem Vorwurf des Rechtsradikalismus oder dieser Form konfrontiert wird, obwohl das völlig absurd ist. Das ist mir nur einmal passiert. Und zwar im Zusammenhang mit Grünheide. Man mag es nicht glauben. Also ich habe auf Facebook deutlich.
Ne, Grünheide war das mit dem Wasserschutz.
Das mit dem Wasser und mit diesem Unternehmer, genau. Mit diesem amerikanischen Unternehmer, der einfach ganz schnell Geld haben will, weil er ist ja in der USA übrigens auch verschuldet. Das ist ganz übel. Und je mehr die Politiker werden, desto schneller gehen seine Börsenaktien hoch und so. Ja, und dass eine prominente Künstlerin wie ich sagt, ey Leute, das geht so nicht, der darf da nicht bauen, der muss woanders hin, der soll versiegelte Flächen nehmen. Da ist Trinkwasser drunter und da leben Tiere und das Naturschutzgebiet. Das führte tatsächlich dazu, dass mir Politiker, in dem Falle Kreispolitiker, auf Facebook öffentlich auf meiner Musikerseite unterstellten, ich wäre rechtsradikal, ich würde bezahlt werden von einer Partei, die sie für rechtsradikal halten. Und ich wäre keine Naturschützerin, sondern eine Schande für Naturschützer. Und es war?
Ein Grüner?
Ein Grüner.
Aber warum?
Und ich verstehe es nicht.
Naja, ich verstehe es auch nicht. Also wie ist denn die Herleitung für diesen Vorwurf? Das ist ja
ich wäre ein Klimaleugner, weil ich nicht für E-Autos wäre, was ich gar nicht gesagt habe. Also saß ich wirklich vor diesem Post und las den so und dachte, da klicke ich jetzt mal aufs Profil. Ich schaue mir ja die Sachen tatsächlich an. Also ich gehöre zu denen, die sich die Kommentare noch durchlesen. Hm. Und klickte rüber und dann stellte ich fest, der hat wirklich so ein grünes Abzeichen. Das ist ein Amtsträger. Der macht gerade Wahlkampf in einem Bundesland in Bayern. Und dann dachte ich, das ist jetzt nicht wahr. Der unterstellt mir, ich wäre kein Naturschützer, ich wäre Klimaleugner und ich wäre rechtsradikal.
Was hast du gemacht?
Ich habe was ganz Lustiges gemacht. Ich habe erstmal diese Partei angeschrieben, dort vor Ort im Kreisverband und alle anderen Parteien, die in diesem Kreissaal, in diesem Kreistag sitzen, habe das zitiert, ohne den Namen zu zeigen. Habe aber gesagt, euer Kollege in eurer Partei hat das und das mir geschrieben, weil ich für Naturschutz mich einsetze, hat er mir unterstellt, ich wäre ein Klimaleugner, was einfach völlig absurd sein muss. Wenn man für Naturschutz ist, ist man ein Klimafreund in jedem Falle. Das gibt keine gibt keinen Widerspruch an der Stelle. Und ich hätte gerne gewusst, ob jetzt die Hexenjagd anfängt, die zu Nazi-Zeiten angefangen hat, wenn man zum Beispiel bestimmte politische Dinge nicht wollte. Da wurden ja Bücher verbrannt und so. Ja. Ich wüsste gerne, ob jetzt meine CDs verbrannt werden von euch. Also ob es jetzt losgeht, weil ich es wage, einen US-amerikanischen Unternehmer ins Handwerk zu pushen und ihm vielleicht 1 Milliarde Euro Subventionen an der Stelle nicht erlauben zu wollen, weil es das falsche Gebiet ist. Nicht, dass er sich nicht irgendwo niederlassen kann. Kann er ja machen, aber nicht da. Nicht da. Da ist es verboten. Und zwar aus gutem Grund. Und dann kam natürlich eine riesen Entschuldigung zurück, zumal ich CC alle Parteien angeschrieben habe, die dort gibt. Und man hat sich dann mit diesem guten Mann unterhalten. Er hat mir dann auch ein Entschuldigungsschreiben geschrieben, in dem aber dann drin stand, er wäre als junger Mann, als Kind Pfadfinder gewesen und er hätte sich halt dazu hinreißen lassen. Und er hat einfach gedacht, mein Kommentar wäre ein Fake. Er hätte dann aufs Infoprofil geschaut und hätte dann eine Berliner Adresse gefunden, nämlich die meines Managers, und dachte, ich bin nicht ich.
Aha.
Und ich las das so und dann habe ich dort angerufen und sagte, ich nehme die Entschuldigung nicht an, ich zeige ihn an, wegen politisch motivierter Hassrede. Weil wenn er sozusagen sagt, er ist ein Gutmensch und er war Pfadfinder und es lag an mir, weil ich eventuell keinen Kontakt habe, der direkt auf meine Privatadresse zurückzuführen ist. Und er sich deswegen hat dazu hinreißen lassen, solche üble Nachrede, die unwahr ist, mir zu unterstellen vor, ich weiß nicht wie viele Lesern. Dann ist das keine Entschuldigung, sondern eine Ausrede. Und er versucht, mir die Verantwortung für sein Verhalten zuzuschieben. Ich habe den Mann angezeigt.
Also du
das ist das einzige Mal, dass mir das passiert ist.
Du schießt zurück, wenn man dich angreift. Würdest du das immer empfehlen? Denn also ja. in der Szene, in der wir uns befinden, wir sind oft auf Demonstrationen.
Sofort anzeigen, sofort, das geht nicht.
Die Demonstrationen, die jetzt beispielsweise auch bezüglich der ziemlich überbrodelnden Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland stattfinden oder auch Friedensdemonstrationen der letzten Jahre, wurden häufig so sehr, sehr negativ konnotiert in Zeitungen. Die Veranstalter wurden auch durch den Kakao gezogen. Du würdest sagen, das darf man sich nicht gefallen lassen,
nein,
sofort
Beschwerde einlegen. Es gibt demokratische Hebeln. Das geht vom Deutschen Presserat aus, wenn jemand über einen Dritten verleumderische Dinge schreibt, ihm irgendetwas unterstellt, dann hat man die Möglichkeit, ihn anzuzeigen wegen Verleumdung. Man kann nach dem Presserecht eine Berichtigung erfahren und verlangen. Das gilt nicht nur für Prominente, das gilt auch für jeden anderen Bürger. Man kann zum Deutschen Presserat gehen und sich dort nach dem Pressekodex beschweren. Der wird sogar benannt. kostet keinen Menschen was, es kostet nichts. Man kann das ganz offen machen. Das sind Kontrollinstanzen, die mit Moralität und mit guten Sitten zu tun haben. Die sollte man auch nutzen. Und man kann zu guter Letzt zum Beispiel auch eine Strafanzeige erstatten. Also ich habe das bei dem einen gemacht, weil das war so pervers und es war so verdreht, dass ich gesagt habe, und du wirbst nicht mit meinem Namen auf diese Weise für dein Amt. Ja. So weit geht mein Verständnis nicht. Wenn es ein privater User gewesen wäre, hätte ich es gelöscht. Hat gesagt, komm, schwamm drüber. Der weiß nicht, was er sagt. Aber es war ein Politiker. Und dann ist Ende bei mir. Ist einfach Ende. Und ich würde das wirklich jedem empfehlen. Lasst euch nicht einschüchtern, egal um was es geht. Nutzt die ganz normalen demokratischen Regeln. Das ist unser aller Grundrecht im Übrigen. Und das gilt für jeden Menschen und nicht nur für eine besondere Gruppe. Auch nicht für die Mehrheit. Es gilt auch für die Minderheiten. Es gilt für jeden. Auch für Deutsche.
Also ich
nicht nur für Asylanten oder für irgendeine andere Gruppe. Es gilt für jeden Menschen.
Also ich stelle mir vor, dass viele, vor allem in den alternativen Medien, hier ist man Diffamierung schon sehr gewöhnt. Und man hat, denke ich, auch ein Stück weit schon den Glauben an eine Rechtsstaatlichkeit verloren, eingebüßt durch die sehr negativen Erfahrungen der letzten Jahre. Und vielen wird gar nicht bewusst sein, dass es solche Instrumente überhaupt noch gibt und dass sie greifen.
Natürlich
sind
greifen
dort unabhängige Köpfe dahinter.
Du kannst bis zur EU-Kommission gehen, du kannst dich dort beschweren beispielsweise. Es gibt ein ganz normales Formular. Du musst es einfach nur wissen. Du musst es wissen.
Okay.
Wissen ist Macht.
Das stimmt.
Und wir sind das Volk und wir sind mündige Menschen. Wir sollten es zumindest sein. Das ist eine Errungenschaft. Dafür sind viele Menschen umgebracht worden, bis wir dieses Recht bekommen haben. Man darf das niemals vergessen, wie viele Menschen sich wie viele Menschen umgebracht wurden, bis es irgendwann soweit war, dass wir eine Demokratie hatten, in der diese normalen demokratischen Grundregeln für jeden nutzbar sind.
Und die sind jetzt gerade unter massivem Beschuss. Unsere Grundrechte, unser Grundgesetz durch eben den Ausnahmezustand Corona,
ja,
hat man fundamentale Grundrechte außer Kraft gesetzt. Eigentlich Grundrechte, die unveräußerlich und unumstößlich sind.
Sie dürfen
sind,
nicht außer Kraft gesetzt werden.
Wurde aber gemacht. Und es ist auch jetzt nicht in Sicht, dass das schnell wieder beigelegt wird.
Wir werden sehen.
Fühlst du dich solidarisch mit den Menschen, die dafür gerade in Deutschland auf die Straße gehen? Es sind ja viele Orte, viele Städte, die da gerade diese Nicht-Ohne-Uns-Demos beispielsweise im kleinen Kreis versuchen. Leute, hier ist das Grundgesetz.
Ich finde es richtig, dass Menschen demonstrieren und für die Grundrechte einstehen. Ich finde es richtig. Ich finde es richtig, überhaupt das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht. Das steht jedem Menschen zu und es darf nie außer Kraft gesetzt werden. Es ist ein Grundrecht, um Proteste und Widerstände, demokratische Rechte einzufordern. Das ist ein Grundrecht und das steht jedem zu. Und ich finde es richtig, dass sie es nutzen. Es mag vielleicht auf der einen oder anderen Demo irgendwelche durchgeknallten Leute geben, das wird es immer geben. Also ich kann nicht garantieren, wenn ich ein Konzert gebe, dass jeder, der durch die Tür kommt und ein Ticket von mir kauft, dass der sich mit mir, wenn wir uns über Politik unterhalten würden, dass wir uns einig wären. Das mag sein. Aber auch das ist eine Demokratie. Es steht jedem Menschen zu. Und ich finde es wichtig und richtig, dass man nicht alles kritiklos und wie ein Untertan hinnimmt. Man muss in der Lage sein, immer genau zu beobachten, was tun unsere Volksvertreter, die wir bezahlen. Wir bezahlen sie aus unseren Steuergeldern. Die haben das so zu machen, dass wir auch in einem Jahr noch eine gesunde, eine gute Gesellschaft haben, wo nicht irgendwie die Hälfte kaputt ist und bei denen nicht die Hälfte irgendwie der Menschheit in diesem Staat arbeitslos ist oder auf der Straße lebt. Wir müssen einfach dafür sorgen, auch im Kollektiv, dass wir kontrollieren, was dort passiert. Wir sind keine Befehlsempfänger. Und deswegen finde ich es richtig, dass solche Demonstrationen passieren. Ich finde es auch richtig, dass die ganzen Künstler auf die Straße gehen. Ich finde es richtig, zum Verfassungsgericht zu gehen und Eilanträge zu stellen und einfach überprüfen zu lassen, tun die das Richtige, tun sie es nicht. Oftmals hat das Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt, ihr seid zu weit gegangen, ihr müsst zurückrudern, ihr dürft das nicht mehr tun und das nicht mehr. Es ist ja wichtig. Wir haben ja deswegen so ein Gericht. Und ich würde das jederzeit unterstützen.
Nun läuft in Deutschland nicht erst seit Corona die Spaltung auf Hochtouren. Sobald sich irgendeine Bürgerbewegung etabliert, sei das gegen TTIP damals oder sei das auch gegen NATO-Aufrüstung oder sei das gegen Corona-Maßnahmen jetzt. Sobald sich Bürgerbewegungen formieren, werden sie vor allem von Seiten der Presse beschossen. Und dann wird eben gesagt, dort befinden sich Rechte und dort waren eben Reichsbürger mit dabei oder hier waren Linksextreme und so weiter. Aber das Kollektiv, was du gerade angesprochen hast, das ist mein Empfinden, das wird versucht, im Keim zu ersticken, damit keine Einigkeit herrscht. Ist das auch dein Eindruck?
Also mein Eindruck ist, es ist an der Zeit, dass das Presserecht oder die Pressefreiheit wieder besser gelebt wird. Das ist schon wichtig, dass da auch die Verlage, die Redaktionen darauf mehr bestehen. Ich glaube, die Tatsache, dass Julian Assange zum Beispiel im Moment immer noch in England im Gefängnis sitzt und bis heute die Bundesregierung kein Wort darüber verloren hat, war ein Einschüchterungsmechanismus. Das Schweigen dazu hat den Journalisten deutlich gezeigt, was geschieht mit Leuten, wenn sie Dinge aufdecken, die zum Beispiel irgendein anderer Staat nicht möchte, dass sie aufgedeckt werden, die uns aber alle selbst betreffen, die betreffen uns alle. Weil zum Beispiel Rüstungsindustrie betrifft uns genauso an der Stelle, was Julian Assange aufgedeckt hat mit den Kriegen, wie die Amerikaner. Also es ging ja zum Beispiel durch die Medien diese schrecklichen Bilder, wie sie Menschen erschossen haben und darüber gelacht haben. Das waren Waffen. Es waren auch deutsche Waffen dabei, die in diesem Krieg verwendet wurden. Also das sind Dinge, die mögen vielleicht unsere Presse eingeschüchtert haben. Es kann sein, dass sie auf der einen Seite monetär unter Druck geraten sind durch die Digitalisierung, weil auch diese Verlage haben viel Geld verloren und sind wirtschaftlich unter Druck gesetzt worden. Und gleichzeitig gab es halt auch dieses Signal durch Nichtsagen der Presse, des Presseamtes in der Bundesregierung zu dem Fall Julian Assange, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man geschützt wird, wenn man irgendwelche Dinge aufdeckt, die eine gewisse internationale Beziehung nicht will. Ändert aber nichts daran, dass ich also der Auffassung bin, und das ist sehr wichtig, wir brauchen unseren investigativen Journalismus, wir brauchen ihn viel mehr.
Gibt es ihn noch?
Den gibt es, ja, den gibt es, den gibt es. Aber es ist wichtig, dass auch die Pressefreiheit, dass sich die Journalisten darüber im Klaren werden, selbst die, die jetzt angestellt sind und eben den Lockdown nicht als Freiberufler erlebt haben, dass diese sich solidarisch stellen mit den Freiberuflichen, Presseleuten und die Pressefreiheit hochhalten. Und zwar die Sachlichkeit, die nach dem Pressekodex ist, also die gute, informative, transparente Aufklärung, der Bildungsauftrag gegenüber der Bevölkerung. Das ist wichtig. Und es ist mir natürlich aufgefallen, dass das etwas länger dauert als früher. Ich lebe schon ein bisschen länger auf der Welt. In den 80ern, 90ern ging das zack, zack, zack. Das ging nach 3, 4 Wochen, wären Dinge aufgeflogen, die jetzt Monate brauchen. Aber es passiert immer noch. Also sie kommen ans Tageslicht
Aber
und
man
sie
braucht
tun
einen langen
es.
Atem. Ne? Man muss sehr hartnäckig sein, man muss so ein bisschen fast penetrant dahinter kleben. Und das machst du ja. Also du bist richtig hartnäckig und darum bewegt sich ja dann auch was. Man antwortet dir, auch wenn es ein paar Wochen dauert.
Es
Aber du,
dauert, ja, gut, es dauert
was,
länger.
was würdest du denn jemandem sagen? Vielleicht nehmen wir das auch als Abschluss oder auch in der Uni würden wir sagen, Take-Home-Message, ne? Fürs Publikum. Ich bin jetzt die Otto-Normalverbraucherin und sage zu dir, naja, in der Politik, da passieren ja schon ein paar Sachen, die sind unerfreulich und vielleicht sind sie korrupt und vielleicht sind sie auch inkompetent, aber man kann ja eh nichts machen.
Ja, und genau das ist Quatsch. Natürlich kann jeder von uns etwas machen. Und zwar außerhalb der Wahlurne. Jeden Tag kann man etwas tun. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel so eine Democracy-App. Da wähle ich dann immer mit, als ob ich ein Abgeordneter wäre und stelle fest, okay, also ich hätte jetzt tatsächlich einen Antrag von der Partei oder von der Partei, sind sie unterschiedlichen Parteien. Ich hätte den bejaht und das ganze Kollektiv, das da mitwählt, hätte ihn bejaht, aber die Fraktionen haben ihn komplett abgelehnt. Also es waren irgendwie nur 15%. Und im Kollektiv, das eben bei dieser App mitmacht, waren es 95%, die ihn bejaht haben. Das heißt, man sieht einfach diese komplette Diskrepanz zwischen dem, was die Bevölkerung will und was im Land oder im Bundestag abgeht in der Richtung. Ich bin der Auffassung, jeder, egal welchen Bildungsgrad, welche Ausbildung er hat, jeder ist angesprochen darauf, mitzuwirken, mitzubestimmen und die Demokratie wieder lebendig zu machen. Demokratie besteht nicht darin, dass sie im Bundestag stattfindet. Die Demokratie geht außerhalb los. Und zwar in jedem Haushalt und in jeder Gesellschaft, in jeder Kommune, überall. Es geht darum, dass es zivile Kräfte gibt und die sind das Aller, Aller, Allerwichtigste. Jeder kann etwas tun. Jeder kann etwas tun. Und man denkt manchmal vielleicht, dass man da der Einzige ist, der so denkt. Aber wenn zwei da sind, und man bleibt konsequent. Dann kommen 3 dazu, 4 dazu, 5 dazu. Und du weißt selbst, wie es ist. Es gibt Bewegungen, die fangen mit 2 Leuten an. Und zum Schluss ist es die Mehrheit, wie so oft. Und deswegen sollte man immer daran glauben. Man sollte nicht aus Problemen sehen und resignieren, weil der Berg so groß ist. Man sollte den Berg darin versetzen, indem man sagt, wir gehen aufs Ziel zu, wir laufen. Und schon allein der Weg ist richtig. Wir genießen den Weg und wir leben den Weg und irgendwann mal kommen wir auch durchs Ziel.
Weißt du, was mir gerade durch den Kopf ging, was? Während ich dir zuhöre? Ich stimme dir immer so im Stillen zu, kann jeden Satz unterstreichen. Du hast ja nun eingesagt schon ein halbes Dutzend Echo-Nominierungen. Du hast über 2 Millionen Platten verkauft. Du bist wirklich eine sehr erfolgreiche Sängerin. Aber wie erfolgreich wärst du als Juristin gewesen oder als Journalistin? Ich bin ja keine. Weil du brennst dafür und du hast dieses...
Ich habe einen Gerechtigkeits... Natürlich auch nur mein Gerechtigkeitssinn. Ich weiß nicht, ob ich sehr erfolgreich gewesen wäre oder auch nicht. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass ich Juristin werden hätte können. Hätte ich gewollt. Aber ich habe mich für Musik entschieden.
Das ist auch
schön.
Für
mein Herz.
Ja.
Und ich stehe aber natürlich trotzdem drauf, gerecht zu handeln. Ich stehe auch auf Gerechtigkeit. Und ich liebe so Geschichten wie investigativer Journalismus deckt eine Riesensauerei auf. Also als Watergate da war, ich habe gejubelt, weil ich es einfach mega fand. 2 Journalisten stürzen einen korrupten Präsidenten. Mhm. Ich meine, wie geil ist das denn? Und sowas brauchen wir. Wir brauchen solche Helden.
Ja.
Wir brauchen diese Menschen, die das machen. Ja. Und wir brauchen einen investigativen Journalismus und die freie Presse.
Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang, denn jetzt sperren wir investigative Journalisten ein. Und die Zivilbevölkerung ist leider viel zu leise, um das zu verurteilen. Aber ich möchte mich deiner Hoffnung und deinem Mut und deinem Engagement anschließen. Wir machen auch weiter.
Auf jeden Fall. Und es werden irgendwann auch diejenigen, die vielleicht damit sich nie befasst haben, irgendwann auch dazu etwas sagen.
Ja.
Weil der eine kennt den, der andere kennt den. Und wenn man miteinander redet darüber, werden es immer mehr und immer mehr und immer mehr.
Und,
also es ist eine Frage der Zeit. Man braucht ein bisschen Geduld.
Und jetzt ist die Not gerade groß.
Sehr.
Ja, und jetzt ist die Not gerade groß.
Genau.
Da überlegen sich sowieso viele das eine Mal mehr, wie es mit unserer Politik und unserer Presselandschaft.
Genau, es wird ja viel nachgedacht gerade.
Genau.
Das ist gut so.
Was denkst du denn, wie es bei dir persönlich weitergeht? Du hast jetzt im Mai hast du dein 7. Studioalbum rausgebracht. Jetzt kannst du
ich habe die Single rausgebracht. Mein Album kommt im August.
Ah, okay.
Die Single ist veröffentlicht.
Aber deine Tour konntest du ja jetzt nicht machen aufgrund von Corona. Wo siehst du dich jetzt künftig? Denkst du, dass dein politisches Engagement dominieren wird? Oder möchtest du? Oder ist die Sehnsucht eigentlich nur, ich möchte wieder richtig Musik machen?
Also ich würde nicht sagen, dass es politisches Engagement ist, es ist gesellschaftliches Engagement. Soziales und gesellschaftliches Engagement.
Ja.
Weil ich bin keine Politikerin. Also ich werde es immer so handhaben, dass ich das immer wieder aktiv betreibe. Aber natürlich bin ich Mensch, ich habe auch ein Privatleben und ich bin vor allen Dingen Musikerin. Das ist mein Beruf und den möchte ich natürlich leben. Ich möchte ihn praktizieren. Wir haben im Moment Berufsverbot.
Ja.
Es gibt wenig Möglichkeiten, überhaupt den Beruf auszuüben. Und wir kümmern uns jetzt natürlich auch darum, wer weiß, wie weit wir gehen müssen, damit wir endlich mal wieder unsere Arbeit zurückbekommen, unsere Freiheit. Aber wir werden das erreichen. Wir werden es erlangen, weil wir darum uns wirklich kümmern. Und ansonsten werde ich als Person, solange ich atme und lebe, ein Mensch sein, der immer den Mund aufwacht, wenn ich denke, es ist wichtig, dass man darüber spricht. Zivilcourage zeigen, weil ich es für normal halte. Und ich werde auch Sachen sagen, die unfair sind und fordern, dass sie gerecht behandelt werden. Die Menschen, das Thema, um was es auch immer geht. Auch wenn ich persönlich davon nicht profitiere. Weil ich der Auffassung bin, dass wir als Gesellschaft, als Team, als Gemeinschaft füreinander auch ein bisschen aufpassen müssen. Also jetzt würde ich jetzt gerne mal genau diesen Aspekt, der uns immer so erzählt wurde, wir müssen auf die Gesundheit der anderen achten, die ja kein Mensch gefährdet, wenn er 2 Meter gegenüber sitzt. Aber wir müssen vor allen Dingen aufeinander achten, dass wir in Freiheit leben bleiben dürfen.
Ja.
Und in Wohlstand und in gesunden Umständen. Da gehört auch die mentale Gesundheit dazu im Übrigen. Steht im Menschenrecht.
Ja. Und das Bild vom Team gefällt mir gut.
Ja.
Denn so das steht das. Im krassen Gegensatz zu der Spaltung, die wir gerade erleben.
Genau, wir sind ein Riesenkollektiv.
Mhm.
Und wir sind alles nur Menschen.
Ja, schön.
Das ist ein schöner Gedanke, finde ich.
Das ist ein schöner Gedanke. Und mit dem gehen wir jetzt auch nach Hause. Das ist nämlich unglaublich motivierend. Liebe Julia, ich danke dir sehr,
Ich danke
dass du
dir.
da gewesen bist. Du hast eine weite Heimreise in die Pfalz zurück bis nach Ludwigshafen. Ich wünsche dir für deine vielen Engagements, für deine musikalischen, dein soziales, auch dein privates, alles erdenklich Gute.
Danke.
Und euch, liebe Zuschauer, euch verabschiede ich jetzt auch mit den allerliebsten Wünschen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wie immer, liebe Lehrer, falls ihr zugehört habt oder wenn Lehrer dabei gewesen sind, Julia Neigel wurde auch von tollen Lehrern motiviert, sich für Umweltschutz und für Menschenrechte einzusetzen. Ich habe das Gefühl, das passiert heutzutage in den Schulen nicht mehr so sehr und vielleicht wäre das auch ein guter Ansatz, um unsere nachwachsende Generation zu sensibilisieren. So, das war's von uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Woche und einen schönen Juni und ich sage bis bald. Eure Julia, tschüss.